Ja, wir sagen immer, die wirtschaftliche Perspektive ist so wichtig, aber wir wissen natürlich im Großen und Ganzen, wenn wir die eine Erde, die wir haben, zerstört haben, dann ist sie halt kaputt. Und da müssen wir, glaube ich, das mehr noch in unsere Arbeitsalltage bei jedem einzelnen Menschen integrieren, ohne dass es nur immer die Nachhaltigkeitsverantwortlichen gibt, die ja dann dieses Thema nochmal mit einbringen sollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinside Podcasts. Heute geht es bei uns um Fußball. Bei mir zu Gast ist Viktoria Knorr-Held. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin des 1. FC Nürnberg. Mit Viktoria spreche ich über die Nachhaltigkeitsarbeit in ihrem Club. Sie nimmt mich mit in das Thema Nachhaltigkeitskommunikation und wir besprechen die Parallelen zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Auch das Thema Digitalisierung besprechen wir und welche Rolle es für die Verbesserung der Stadion-Experience spielt und welche Rolle generell dem Profifußball zukommt bei der Frage, wie man Nachhaltigkeit gesellschaftlich stärker verankert. Vielen Dank, dass du da bist, Viktoria. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Viktoria, wenn wir an Bundesliga denken, an Vereine denken, dann denken wir ja oft nicht zuerst mal an ökologische Nachhaltigkeit. Dabei, was vielen gar nicht so bewusst ist, in der Dimension der sozialen Nachhaltigkeit sind Vereine historisch eigentlich super stark. Kannst du uns vielleicht mal einen ganz kurzen Einblick nehmen, wie sich dieses Engagement historisch entwickelt hat und welche Meilensteine dabei besonders wichtig waren?
Ja, also das auf jeden Fall. Da gehe ich so mit. Ich glaube, wenn man an Fußballvereine denkt, denkt man natürlich erstmal gar nicht an Nachhaltigkeit, sondern man denkt an Fußball. Man denkt an den Profifußball. Man denkt mehr oder weniger kritisch an den Profifußball. Da ist, glaube ich, dann immer die Frage, mit welcher Person man dann auch redet. Ist es ein Fußballfan oder ist es eher eine Person, die vielleicht nicht so nah dran ist am Fußball und das auch nicht nachvollziehen kann, was die Menschen an dem Thema Fußball, Profifußball so fasziniert? Und was einfach tatsächlich so ist, ist, dass die Profifußballvereine sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist sicherlich historisch auch so ein bisschen aus diesem Thema herausgewachsen, dass es sich ja auch bei Profifußballvereinen, die heute keine reinen Vereine mehr sind, also die zum Beispiel eine AG sind oder eine GmbH sind, in der die Lizenzspielerabteilung, also der Profibereich, verankert ist, dass die auch mal ursprünglich ganz klassische Vereine haben. Und der Kern von Vereinen ist ja immer Menschen zusammenbringen, irgendwie gemeinsam Gemeinschaft schaffen, gemeinsam etwas machen. In unserem Fall ist es Sport treiben. Andere Vereine haben andere Vereinszwecke, aber das Thema Gemeinschaft ist immer total relevant. Und da sieht man schon die enge Schnittmenge zum Thema auch soziale Nachhaltigkeit, die es da gibt. Und ich weiß jetzt zum Beispiel vom 1. FC Nürnberg, dass das Thema auch schon, also es ist schon sehr, sehr lange Teil des Vereins, dass er sich auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit engagiert. Ich glaube, schon seit den 1960er Jahren gibt es so zum Beispiel Fußballturniere für Schulen. Das war, glaube ich, somit die erste Initiative. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit ganz unterschiedlich entwickelt. Und da gibt es Projekte, die machen wir schon sehr, sehr lange. Projekte, die kommen neu dazu, die laufen nicht über so eine lange Zeitdauer, aber eben dieses Thema, ich engagiere mich in ja, meiner Region in irgendeiner Form, sei es im Bereich Bewegungsförderung, sei es vielleicht in der Unterstützung von sozial benachteiligten Menschen. Der Club war zum Beispiel auch lange Zeit mit der Tafel Nürnberg gemeinsam in Projekten engagiert, machen auch viele andere Vereine. Das ist irgendwie schon was die Vereine sehr, sehr lange schon antreibt. Ich habe auch mal geguckt, ob der Deutsche Fußballbund, der jetzt mit den Profivereinen nicht so direkt was zu tun hat, ist schon ganz, ganz lang mit Stiftungen im Bereich soziale Nachhaltigkeit engagiert. Ich glaube, die erste offizielle Stiftung gibt es seit den 1970er Jahren, in der sich eben, das ist die Sepp Herberger Stiftung damals gewesen, die tut sich heute zum Beispiel noch mit dem Thema Fußball für Menschen mit Behinderung ganz intensiv beschäftigen und einbringen. Und so gibt es im deutschen Profifußball sowohl in den Verbänden als auch natürlich in den Amateur- und Profivereinen ganz viele verschiedene Initiativen rund um das Thema soziale Nachhaltigkeit, die schon zum Teil schon sehr, sehr alt sind auch.
Super, danke. Wenn du mal den Vergleich ziehst, jetzt soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit, wo sind für dich denn wesentliche Unterschiede in der Umsetzung, wie du es jetzt in deiner Arbeit täglich erlebst?
Also ich finde, beim Vergleich, wenn man den Vergleich ziehen will, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, da kann man einfach sich das gesamte Konstrukt ein bisschen anschauen und dann gilt es für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für den Fußball wieder. Die spiegelt sich aber genauso im Fußball natürlich auch wieder. Also der zentrale Punkt ist, glaube ich, für den Fußball jetzt, dass einfach soziale Nachhaltigkeit sehr viel mehr verankert ist, dass es auch sehr viel verständlicher und nachvollziehbarer ist, warum sich zum Beispiel ein Verein für seine Fans engagiert im weitesten Sinne, ne, Menschen unterstützt, die vielleicht auch Clubfans sind, die vielleicht Hilfe brauchen. Das ist super naheliegend und nah auch an dem dran, wofür wir als Verein eben stehen wollen. Dieses Thema Zusammenhalt, gemeinsam bei uns, gemeinsam den Club und das Leben besser machen. Wohingegen beim Thema ökologische Nachhaltigkeit, das dann manchmal etwas schwerer ist, diese Brücke zu schlagen und zu erklären, warum engagiert sich der Fußball da eigentlich? Warum macht der Fußball was im Bereich ökologische Nachhaltigkeit? Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Thema soziale Nachhaltigkeit, ist sehr viel länger schon in Vereinen verankert. Die Fans haben das schon gelernt. Das gehört mit dazu. Das ist, ja, das ist gelebt, das ist gelernt. Das wird an vielen Spieltagen in den unterschiedlichsten Vereinen umgesetzt. Und dann gibt es noch ein Thema, was, glaube ich, eben nicht für den Fußball speziell gilt, sondern allgemein, was mir vielleicht auch in meiner Arbeit häufiger mal auffällt. Wenn man über das Thema soziale Nachhaltigkeit redet, ist das relativ häufig ziemlich anschlussfähig, weil man als Einzelperson und als Individuum sein Verhalten nicht ändern muss. Weil man zum Beispiel häufig, wenn man sagt, man möchte soziale Nachhaltigkeit unterstützen, in den häufigsten Fällen, in den naheliegenden Fällen, zum Beispiel durch eine Spende, durch eine ehrenamtliche Mitarbeit irgendwo. Ich muss aber nie meinen Alltag verändern. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was im Bereich ökologische Nachhaltigkeit ganz anders ist. Da wird dann an der einen oder anderen Stelle eben schon die Anforderung an die Menschen gestellt, sich zu verändern, sich zu überlegen, wie viel Energie verbrauche ich, kann ich das reduzieren, kann ich mein eigenes Verhalten im Bereich Mobilität ändern. Und das ist eben weniger einfach durch einfach, ich zahle irgendwo Geld und dann bin ich sozusagen, habe ich mich engagiert, abzudecken, als es im Bereich soziale Nachhaltigkeit ist. Und das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert oder so. Ich glaube, das ist einfach eine Beobachtung aus dem Alltag.
Ja, spannend. Also die Anforderungen sind einfach auch ein bisschen anders. Der Zugang ist offensichtlich deutlich schwerer. Wie ist denn deiner Erfahrung nach die Präsenz, die das Thema oder sagen wir mal beide Nachhaltigkeitsvarianten, über die wir jetzt gesprochen haben, auch bei den Fans hat? Also du sagtest gerade grundsätzlich, soziale Nachhaltigkeit ist sehr präsent, also wird von eurer Seite auch sehr präsent gemacht. Wie ist denn da die Resonanz von den Fans, von der Community? Wird es stark aufgenommen? Wird es einfach hingenommen? Nehmt ihr da viel auch Partizipation vielleicht wahr?
Also wir haben beim Club so eine Partizipationsplattform im Bereich Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. Das heißt unserclub.de und da platzieren wir Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit, also sowohl soziale Aktionen als auch ökologische Aktionen, wo sich die Fans beteiligen können. Und da sehen wir schon, dass ein Interesse da ist. Allerdings natürlich ist es auch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wir können da zu unseren Aktionen nicht mehrere hundert Leute teilnehmen lassen. Das sind dann immer kleinere Zielgruppen, die wir da erreichen können. Und da ist dann das Interesse schon da. Wir merken auch, wenn wir so Stakeholder-Anspruchsgruppenanalysen machen, Stakeholder-Befragungen, dass die Fans es eher positiv aufnehmen. Wir merken aber dann trotzdem auch, wenn wir darüber kommunizieren, wenn wir zu viel kommunizieren vielleicht auch, dass es dann auch so ein bisschen negativ wahrgenommen werden kann. Und da würde ich gar nicht so sehr zwischen ökologischen und sozialen Themen unterscheiden. Wichtig ist einfach, wir sind ein Fußballverein. Der Fußball steht im Fokus, der muss auch im Fokus stehen. Das steht auch gar nicht zur Debatte. Aber da muss man natürlich auch in der Kommunikation drauf achten und dann vielleicht auch einfach manchmal Sachen tun, die man dann vielleicht nicht so stark kommuniziert, weil der Zeitpunkt nicht der richtige ist.
Sehr spannend. Was ich aus eurer Position aus so interessant finde, ist die Tatsache, dass wenn man allgemein so diesen Diskurs über die Nachhaltigkeit verfolgt, dann wirkt der ganz oft sehr elitär. Es ist so eine Bubble. Es gibt Leute, die beschäftigen sich damit, weil sie es super spannend finden. Da gibt es auch natürlich entsprechend viel Content. Da gibt es Diskussionen, Debatten, oft sehr akademisch auch, sehr technisch, wenn man in das Reporting beispielsweise schaut. Dann gibt es diejenigen, die müssen es halt tun, die wiegeln es halt irgendwie ab. Die haben da eher eine distanzierte Position. Aber wir sprechen immer über so einen unternehmerischen Management-Kontext ganz oft. Und dann gibt es so eine riesengroße Gap. Und dann sprechen wir viel über diese persönliche Nachhaltigkeit. Dann sind wir bei dem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ne? Also, was tue ich? Was ist mein Impact? Wie viel Fleisch esse ich? Wie viel fliege ich? Wie groß lebe ich? Und solche Fragen. Und dazwischen ist irgendwie so eine, ja, ich sag mal, so eine Leere gefühlt. Was ich jetzt beim Fußball spannend finde, du hast halt so einen Schnitt durch die komplette Gesellschaft und hast, ich finde, es hat halt ein ganz tolles, großes Potenzial, das so ein Stück weit zu entzaubern, zu entakademisieren, zu sagen, hey, Nachhaltigkeit kann auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen stattfinden und auch du kannst einen kleinen Beitrag leisten. Wir als Verein versuchen, einen Rahmen zu schaffen, in dem ein etwas größerer Beitrag geleistet werden kann. Und wie diese Plattform, die du jetzt gerade kurz erwähnt hast, es kann ja ein Mittel sein, genau das zu tun. Und ich denke, das wird ein entscheidender Erfolgsfaktor auch sein, wie es uns gelingt, als Gesellschaft dieses Thema normal werden zu lassen. So normal, wie du jetzt letzten Endes vielleicht auch dieses Thema der sozialen Nachhaltigkeit geschildert hast. Also da wird ja nicht mehr drüber debattiert, ist es sinnvoll oder weniger sinnvoll. Wie nimmst du das wahr? Wie ist so der Tenor? Ist es ein sinnvolles Engagement? Wird euch das zurückgespiegelt, dass das sinnvoll ist, was ihr da tut? Oder kriegt ihr auch das Feedback, oh, ich weiß jetzt nicht, warum der Club sich jetzt damit auseinandersetzen muss? Ist ja irgendwie jetzt kein großes Unternehmen.
Also ich glaube, wir haben so ein bisschen auch schon die ganze Bandbreite. Also wir kriegen das komplette Feedback sowohl von den Personen, die es als positiv wahrnehmen. Das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Es bildet eben sehr, sehr viele Menschen ab. Sehr, sehr viele Menschen verfolgen den deutschen Profifußball oder den Profifußball. Viele Menschen verfolgen den Club. Wir haben auch hier in der Metropolregion ganz, ganz verschiedene Hintergründe von Menschen, die 1. FC Nürnberg Mitglied oder vielleicht auch nur Fan sind. Und entsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Rückmeldungen. Was wir versuchen oder was ich auch beobachte, ist das Thema, das Wort Nachhaltigkeit, das ist furchtbar verbrannt. Das wird in den Köpfen der Menschen, gerade die sich vielleicht eben nicht so intensiv damit beschäftigen, weil es nicht Teil ihres Arbeitsalltags zum Beispiel ist oder ihrer Lebensrealität, oft mit Verbot und Verzicht ausschließlich in Verbindung gebracht und auch oft auch ausschließlich mit ökologischer Nachhaltigkeit. Und das ist so ein bisschen auch ein Thema, mit dem wir aufräumen wollen oder wo wir versuchen wollen, besser zu kommunizieren, aufzuzeigen, dass eben Nachhaltigkeit nicht nur ökologische Nachhaltigkeit ist, sondern dass es doch deutlich mehr ist als nur diese eine Perspektive von Nachhaltigkeit und dass diese Perspektiven irgendwo auch alle zusammenhängen. Aufzuzeigen, dass es viele Sachen gibt, die wir sowieso schon tun, zum Beispiel Angebote schaffen für die Fans, die sie nutzen können, die ihnen dann persönlich zum Beispiel auch einen ökonomischen Mehrwert bringen. Beispielsweise sind in all unseren Tickets die Kombi-Tickets für den gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg an den Spieltagen integriert. Das heißt, die Fans können ohne einen finanziellen Mehraufwand einfach mit ihrem Ticket, mit den Öffis anreisen. Und das ist natürlich so ein, sage ich mal, eine Win-Win-Situation für Nachhaltigkeit. Und sowohl ne, der individuelle Fußabdruck verbessert sich, der Fußabdruck des Vereins verbessert sich und die Menschen müssen weniger Geld dafür bezahlen, zum Stadion anzureisen. Und einfach auch diese Cases, die es schon sehr, sehr lange gibt, auch auf die aufmerksam zu machen und die zu kommunizieren und zu zeigen, das ist auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist nicht nur das, was sie ja vielleicht als negativ dann auch wahrnimmt. Und das ist natürlich eine Aufgabe und die versuchen wir mit unserer Kommunikation dann abzudecken und die Menschen dann bestmöglich mitzunehmen und eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, den man im Bereich Nachhaltigkeit häufig entdeckt.
Ja, das ist spannend. Du spielst ja ein bisschen auf diese Selbstverpflichtung oder dieses Verantwortungsbewusstsein letzten Endes als Organisation an. Also ich meine, zweifelsohne Stadionbesuch ist ein Riesending, eine hohe Belastung für die Infrastruktur, hoher Footprint generell, super viele Menschen, die da mobilisiert werden. Wie du sagst, der ÖPNV-Ticket, dann das Ticket direkt inkludiert in das Stadion-Ticket. eigentlich eine fast schon unsichtbare Maßnahme an der Stelle, die aber letztlich einen ja doch hoffentlich entscheidenden Impact hat. Gibt es denn noch weitere Ansätze, Ideen, die er verfolgt, um quasi diesen großen Footprint im Stadionerlebnis zu reduzieren, oder wie arbeitet ihr da dran?
Also zum einen finde ich immer, also ein wichtiger Punkt für uns in Nürnberg ist, mal vorweggeschickt, das Stadion ist städtisch, das heißt, wir sind nur Mieter, wir sind aber natürlich im Austausch mit der Stadionbetriebsgesellschaft, die das Stadion eben an uns vermietet. Und da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, das Stadion in Nürnberg ist eines der wenigen Stadien in Deutschland, das EMAS zertifiziert ist. Das ist ein Umweltmanagementsystem, das heißt, da wird schon sehr, sehr lange, schon seit 2006 sogar, seit der WM damals, einfach darauf geachtet, dass man kontinuierlich im Bereich Ressourcenverbrauch und alle anderen Bereiche, die in so einem Umweltmanagementsystem mit drin sind, wirklich Verbesserungen erzielt. Also jedes Jahr kleinere oder größere Maßnahmen, die dazu führen, dass das Stadion im Bereich Umwelt dann einfach ein bisschen besser wird. Das ist so ein Thema, was auch, das nehmen die Fans gar nicht wahr im Zweifelsfall. Ne? Wer das recherchiert, wer das sucht, der weiß das. Das ist jetzt nicht versteckt oder verborgen, aber es ist nichts, was, das sieht man dem Stadion ja nicht an. Es ist ein Stadion, ja, wie viele andere Stadien auch, nur es ist eben EMAS zertifiziert. Das ist auch so eine versteckte Maßnahme, die wir, das ist jetzt gar nicht unser Verdienst, aber es gehört natürlich, wenn wir über das Thema Stadion und Spieltag reden, auch mit dazu. Was ich noch sehr, sehr schönes Beispiel, ein sehr, sehr schönes Beispiel finde, ist, wir haben im Bereich Softdrinks die Limonaden von der Neumarkter Lamsbräu. Das ist ein regionales Unternehmen und die Limonaden sind auch bio-zertifiziert. Also das ist einfach ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt, sage ich jetzt mal, was da bei uns ausgeschenkt wird im Bereich der Softdrinks. Das ist auch was man vielleicht gar nicht unbedingt so wahrnimmt. Das ist halt eine Limo, die kann man kaufen, weil das da schon auch rein von den Mengen, die da im Stadion ja getrunken werden an so einem Spieltag, dass das einen großen Hebel hat. Das ist natürlich auch ja so ein unsichtbares Thema, so ein bisschen auch, und zum Beispiel auch das Thema Ernährung. Wir haben natürlich auch vegane Bratwurst im Angebot, aber man muss sagen, das ist kein Kassenschlager. Das ist der Klassiker, dieses Thema vegane Bratwurst. Ja, auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, ihr müsst es doch jetzt mal anbieten. Auf der anderen Seite sind aber sehr, sehr viele Menschen im Stadion, die sagen, da habe ich kein Interesse dran. Dafür achtet unser Caterer, das machen wir auch nicht selbst, aber sehr auf Regionalität. Also die meisten Produkte, die es bei uns im Stadion gibt, sind irgendwie von ProduzentInnen aus der Region. Das heißt, da ist einfach ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit, der auch nicht so im Fokus steht. Weil wenn wir über das Thema Ernährung reden, dann reden wir halt vorrangig immer über das Thema fleischlose Ernährung. Und dass es dabei noch weitere Perspektiven auf Nachhaltigkeit gibt, die man mit einbeziehen kann, das fällt dann so ein bisschen hinten runter. Ja, und ist dann so ein bisschen stiller Mitläufer und niemand merkt, sage ich jetzt mal.
Ja, spannend. Es scheint ein Trend zu sein. Also ich muss fairerweise gestehen, ich bin kein großer Stadiongänger, aber bei uns gibt es ja den KSC und da habe ich lustigerweise vor wenigen Tagen gerade mit einem Kumpel drüber diskutiert und der war großer Fan von der veganen Bratwurst. Aber es scheint eine Geschmackssache zu sein.
Es ist eine Geschmackssache und es gibt ja auch Menschen, die es kaufen wollen und für die gibt es das Angebot ja dann auch, beziehungsweise es gibt zahlreiche andere Lebensmittel, die sie im Stadion, wir haben zum Beispiel auch einen Foodtruck, wo es nur vegetarische, vegane Sachen gibt, ne, die man im Stadion kaufen kann. Und es ist vielleicht nicht immer eins zu eins dann das Ersatzprodukt. Also ich esse selber kein Fleisch und koche auch zurecht. Also ich bin an den Spieltagen auch gut versorgt bei uns im Stadion. Und da ist natürlich, gibt es einfach Themen, die werden deutlich heißer gekocht, als sie am Ende gegessen werden.
Ja, ich denke auch. Also gerade wie wir eingangs sprachen von der Selbstverständlichkeit, mit der man auf soziale Nachhaltigkeit schaut. Ich denke, das sind wir ja einfach gerade noch viel früher in dem Prozess der ökologischen Nachhaltigkeit. Ich denke, Dinge müssen selbstverständlich sein und es ist ja auch ein langsamer Prozess der Annäherung. Und ja, wenn man in eine Veränderung geht, ist ja oft so, dass das erstmal irgendwie Wellen schlägt und am Ende irgendwie ist es, hinterfragt es dann auch niemand mehr. Und dann sind wir wieder bei der Pflicht, beim Verzicht. Es ist ja eine Sache, ob ich diese Wahl freiwillig treffen kann oder ob ich dazu gezwungen werde. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist ja immer, ich kann sie auch freiwillig treffen. Niemand zwingt mich dazu, sie zu treffen. Was mich so ein Stück weit zu einer anderen Frage bringt, ne, das ist ja auch ein sensibles Ökosystem, bei Fußball steckt. Emotion drin, Identifikation, Identität für die Fans, für den Club. Also da geht es ja weitaus um mehr als jetzt nur vegane Bratwurst und, ich sage mal, Umsatzwachstum, wie man es jetzt vielleicht eher aus dem klassischen Wirtschaftsunternehmen kennt. Ich höre so ein bisschen raus, oft ist manchmal weniger Kommunikation auch mehr. Würdest du das so unterzeichnen?
Ja, also mit Einschränkungen. Wir sollten nicht gar nicht mehr darüber reden, weil wir ja auch schon so ein bisschen den Anspruch haben, eben über unsere Reichweite und auch über die Verbindung, die die Fans zu uns haben, auch für dieses Thema zu sensibilisieren, für das Thema Nachhaltigkeit und die Menschen auch mitzunehmen. Da ja, wie gesagt, einfach auch Treiber vielleicht so ein bisschen sogar zu sein, ne? Aber es gibt auch einfach Zeitpunkte, da ist es nicht der richtige Zeitpunkt, über Nachhaltigkeit zu reden, weil, und das habe ich eingangs schon gesagt und das ist mir auch ganz wichtig, es geht ja nicht darum, den Fußball abzuschaffen, sondern es geht darum, zu gucken, wo kann man Prozesse verbessern, eben so, dass es keinen Einfluss aufs Erlebnis hat. Und da muss man natürlich in der Kommunikation auch geschickt agieren, dass eben nicht der Eindruck entsteht, es wäre ein Einfluss auf das Fußballspiel entstanden.
Sehr spannend. Ich würde gerne ein bisschen mehr in Richtung des Themas Reporting mit dir sprechen. Es ist ja grundsätzlich so, Vereine haben keine Verpflichtung für ein CSRD-Reporting. Jetzt erstmal unabhängig von dem ganzen Thema Omnibusverfahren und den ausstehenden Änderungen. Dennoch hast du mir im Vorfeld verraten, ihr bereitet euch da bereits drauf vor. Was sind eure Gründe dafür und in welcher Herausforderung lauft ihr da?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nicht vielleicht auch, ja, als wir gesprochen haben, eingangs war ja das Thema Omnibus noch gar nicht so aktuell, als wir das erste Mal uns ausgetauscht haben. Und was wir eher vielleicht machen, ist das Thema CSRD sehr eng beobachten. Und wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir erste Schritte gehen. Jetzt ist das schon nochmal so ein bisschen hinten angestellt, wenn man konkret auf das Thema CSRD geht. Einfach weil jetzt ja völlig unklar ist, wie das überhaupt weitergeht. Und dann ja für uns als e.V., als Verein nochmal in deutlich weitere Ferne gerückt ist. Nichtsdestotrotz ist eben dieses Thema, also wir schauen uns das an und wir bereiten uns insofern darauf vor, dass wir auch regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Wir erheben unsere Daten und Zahlen aus Transparenzgründen auch und weil wir natürlich auch diese Zahlen intern weiter nutzen wollen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Dilemma bei der CSRD gewesen. Das ist auch was, was ich wahrgenommen habe, als ich mich mit der CSRD beschäftigt habe. Da sind halt viele Zahlen dabei, die hätten wir nur für die CSRD erhoben. Da lag viel dabei, wo man gesagt hätte, okay, interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Das bringt uns vielleicht auch wirklich weiter. Aber eben auch diese vielen Aspekte, wo man sagt, gut, da berechne ich eine Zahl, da sammle ich Daten zusammen, die ich gar nicht nutzen kann für die Weiterentwicklung des Vereins. Und dann wird es natürlich auch in der Rechtfertigung schwierig zu sagen, warum muss ich das eigentlich machen? Und da muss man, glaube ich, eine gute Balance finden. Und es ist, glaube ich, immer klug, da eben nah dran zu bleiben, sich da, solange man noch nicht muss, schon so ein bisschen entlang zu hangeln. Und
du sagst in meinen Augen was sehr, sehr Spannendes. Wir machen das, weil wir die Informationen intern weiterverwenden wollen. Das ist ja eben genau nicht einfach nur Compliance, sondern der Zwang ist ja in Anführungszeichen sozusagen die letzte Instanz. Eigentlich sollte ja das ureigene Interesse einer Organisation, eines Unternehmens sein, diese Informationen zu sammeln, um damit wertvolle, strategische, unternehmerische Arbeit zu leisten. Und das gilt natürlich genauso für einen Verein in eurer Größe. Also was ich daran spannend finde, ist, ihr habt Interesse an diesen Informationen, weil ihr euch davon einen Mehrwert versprecht, weil ihr euch, so höre ich es raus, einen wertvollen Zugewinn versprecht in der Art und Weise, wie ihr eure Initiativen auslodet, wie ihr euch weiterentwickelt in den Bereichen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie ihr das Thema vorantreiben könnt, wie ihr da weitergehen könnt. Das ist ja eine Haltungsfrage. Da geht es ja nicht um die Pflicht oder Nichtpflicht und das finde ich an der Stelle sehr spannend. Und das zeigt, dass es eben nicht immer die Pflicht braucht, sondern es gibt auch Leute, die schon von vornherein eine intrinsische Motivation haben, um an dem Thema zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also die bringen wir definitiv mit. Das ist irgendwie ja Teil von dem, wie wir hier arbeiten. Wie viele andere Bundesligisten arbeiten, man muss der Vollständigkeit halber trotzdem sagen, so eine kleine Pflicht gibt es für uns auch. Und das ist die Berichterstattung an die Deutsche Fußballliga. Das ist aber ja auch was die Vereine sich sozusagen im weitesten Sinne selbst aufgetragen haben, weil die Deutsche Fußballliga ist der Dachverband der 36 Bundesliga-Clubs und die entscheiden gemeinsam über die Lizenzierungsordnung. Und da ist eben das Thema Nachhaltigkeit jetzt seit einigen Jahren verankert. Und das ist dann das Berichtsformat, sage ich jetzt mal, zu dem wir verpflichtet sind, dass wir da gewisse Daten auch in die Deutsche Fußballliga übermitteln.
Spannend. Wie würdest denn du das einordnen, wenn du auf die anderen 35 Clubs schaust? Gibt es da ähnliche Initiativen, von denen du Kenntnis hast und die du vielleicht ja inspirierend, spannend findest, wo man noch was lernen kann?
Genau, ich weiß, dass sich alle Clubs sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Natürlich auch aufgrund der unterschiedlichen Größen und finanziellen Ressourcen ist es einfach bei jedem Club so ein bisschen strukturell anders aufgehängt, das Thema. Auch in dem, was man am Ende im Ergebnis machen kann, ist es natürlich sehr unterschiedlich zwischen den größten und den kleinsten Clubs. Da ist ja auch eine riesen Spanne. Wir sind aber in sage ich jetzt mal, dem Rahmen der Nachhaltigkeitsverantwortlichen bei den Bundesliga-Clubs auch in einem guten Austausch, uns da ja gegenseitig zu helfen, sage ich jetzt mal. Da geht es weniger darum, dass man jetzt irgendwie was nicht will, dass jemand anders was nachmacht, sondern da ist auch viel Austausch da, um gemeinsam dann die Dinge weiterzuentwickeln. Und häufiger werde ich auch gefragt, welcher Club ist denn jetzt der Beste? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil die Ansätze halt unterschiedlich sind. Ne? Jeder Club hat auch so ein bisschen, steht für ein bisschen was anderes, hat so ein bisschen andere Schwerpunkte, die sich dann natürlich auch in den Nachhaltigkeitsstrategien widerspiegeln. Und da zu sagen, der eine macht das besonders gut, das würde ich mir gar nicht anmaßen wollen, auch weil ich nicht alles im Detail weiß. Also vielleicht ist da auch jetzt was, wo ich gar keine Kenntnis von habe und ich natürlich ja in manche Vereine einfach ein bisschen oder von manchen Vereinen ein bisschen mehr mitbekomme und von anderen dann weniger.
Sehr spannend. Die Frage wollte ich eigentlich bewusst nicht stellen, aber du servierst sie mir jetzt ja quasi auf dem Silbertablett. Aber lassen wir es dabei. Es ist in Ordnung. Ich möchte dich nicht in Verlegenheit bringen. Einen kleinen Blick würde ich gerne noch auf die zweite Dimension unseres Podcasts werfen. Das ganze Thema digital. Jetzt ist mir natürlich klar, du bist in dem Sinn keine Digital-Expertin, aber eher, du kriegst ja sicherlich auch ein bisschen einen Eindruck, wie ihr digitale Technologien nutzt in eurer Sache, um in eurer Sache voranzukommen. Also du hast beispielsweise eingangs diese Plattform besprochen oder angesprochen. Das ist ja auch ein digitales Produkt, über die ihr kommuniziert, über die ihr versucht, Transparenz zu schaffen. Gibt es denn jetzt einfach mal aus deinem Wirkungskreis heraus konkrete Digitalisierungsthemen, Projekte, die deiner Meinung nach so den Impact, den ihr mit eurer Nachhaltigkeitsinitiative habt, vergrößern können und da so ein bisschen so ein Hebel sein können?
Also genau, was du schon gesagt hast, was auf jeden Fall total wichtig ist für uns, ist auch ist diese Plattform unserclub.de, wo wir einfach die Möglichkeit haben, unser Engagement abzubilden und die Fans auch mitzunehmen. Da können sie sich, wie gesagt, auch anmelden für Veranstaltungen aus dem Bereich, seien es jetzt ökologische oder soziale Veranstaltungen. Manchmal ist dann da ein Spieler oder eine Spielerin mit dabei, um das Thema auch nochmal eine andere Attraktivität zu geben. Das ist so ein Thema. Und dann sind es natürlich auch bei uns die klassischen Themen, dass man eben sagt, man schafft digitale Angebote, die genutzt werden können, statt jetzt, sage ich mal, Papier, also statt analogen Angeboten. Als Beispiel gibt es jetzt zum ersten Mal diese Saison für unsere Mitglieder die Möglichkeit, den Mitgliedsausweis auch digital zu bekommen. Vorher war das immer so eine Plastikkarte, es gab auch gar keine andere Möglichkeit. Es gibt viele Fans, die den sammeln. Deswegen, wir haben da davon abgesehen zu sagen, es gibt nur noch den digitalen Ausweis, aber es gibt eben auch sehr viele, die sagen, naja, eigentlich brauche ich diese Plastikkarte gar nicht und die können sich das jetzt halt relativ einfach ins Wallet laden und da sparen wir natürlich, der Club hat ungefähr 35.000 Mitglieder, sparen wir auch einiges an Ressourcen einfach ein, die dann nicht gebraucht werden, zumal eben so eine Plastikkarte am Ende des Jahres bei denen, die es nicht sammeln, in den Müll wandert. Also das ist definitiv ein Thema. Da gehört dazu, ja, sage ich jetzt mal, auch das Thema digitales Ticketing und so gehört da auch dazu, Dauerkarten, Tageskarten. Das ist auch alles schon möglich. Das sind jetzt keine Innovationen in dem Sinne, würde ich sagen. Aber für uns dann immer schon der nächste logische Schritt. Auch zu unserer Jahreshauptversammlung laden wir jetzt digital ein. Es war bis vor kurzem auch alles noch auf Papier. Da hat man dann einen Brief bekommen, den man entweder vielleicht nie gelesen hat oder kurz gelesen, abgespeichert und direkt in den Müll geworfen. Und das ist so der klassischer Punkt, der auch wahrscheinlich häufiger kommt, wenn man über das Thema Digitalisierung redet. Was ich immer noch ganz spannend finde, was wir jetzt so noch nicht nutzen, wo ich auch öfter mal drüber nachdenke, ist, finde ich interessant beim Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ist dieses Gamification-Thema, weil ich glaube, Nachhaltigkeit ganz viel über Anreize in die Gesellschaft gebracht werden kann. Und da können eben digitale Produkte, sei es jetzt App oder Portal oder so, wo man einfach dann auch sich messen kann mit anderen, wo man sieht, wie man sich vielleicht verbessert hat, sei es der CO2-Fußabdruck oder die zurückgelegten Kilometer oder wie auch immer. Da glaube ich, da ist noch viel Potenzial drin, da die Menschen auch im Fußball noch besser mitzunehmen.
Was ich spannend daran finde, ist, man muss die Transformation gar nicht so grundlegend denken. Also es kann so etabliert Schritt für Schritt gehen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie du das skizzierst. Ja, also bevor wir uns jetzt irgendwie auf ein Riesenthema konzentrieren, lass uns erstmal darauf konzentrieren, ja auch einfach orientiert am Endkunden, am Endnutzer. Das finde ich sehr charmant, unsere Servicequalität zu verbessern. Ich meine, der Kunde, das Mitglied, der Fan, der profitiert ja davon, dass er einen einfacheren Zugang zu den Informationen hat. Das ist ja normal, es wird ja mittlerweile ja gefordert. Es ist selbstverständlich, dass ich Tickets digitaler kann. Egal, wo ich hingehe, gehe ich auf ein Konzert oder so, alles irgendwie digitaler. Also natürlich auch im Fußball. Also warum nicht das als nächste logische Konsequenz sehen? Also das finde ich eigentlich total spannend. Man kann es auch Schritt für Schritt denken und vor allen Dingen ganz wichtig, orientiert an der User Experience an dem Fall, dass man dieses gesamte Erlebnis, Stadionbesuch oder auch Mitgliedschaft, das kann man ja auch deutlich größer denken, da gehört ja noch mehr dazu, dass man versucht, das dann mal durch digitale Services ja attraktiver zu machen und damit ein Stück weit dieser auch der Norm folgt, wie sie überall in der Gesellschaft passiert.
Ja. Ich glaube, vielleicht ein Punkt, der jetzt dann auch nochmal ein anderes Feld auch aufmacht, ist das Thema Datenerfassung. Da kann die Digitalisierung natürlich auch sehr viel helfen. Da sind wir halt auch vielfach, und ich glaube, damit sind wir auch nicht allein, noch einen Schritt vorher, weil die Daten erstmal digitalisiert werden müssen. So, und dann kann ich gucken, auf welchen digitalen Plattformen oder wie kann ich das dann wirklich digital weiter nutzen. Aber da verbessert sich auch, glaube ich, im Nachhaltigkeitsbereich sehr viel. Das wurde auch getrieben durch die Entwicklung der CSRD, dass es da eben viele Angebote gab, dass sich da viele Plattformen entwickelt haben, die Angebote geschaffen haben, wie man die Daten relativ einfach zusammentragen kann und dann aber auch weiter nutzen. Ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt im Bereich Nachhaltigkeit, dass man nicht vergisst, dass diese Daten ja nicht, die haben ja keinen Selbstzweck, sondern die sollen ja dann weiter genutzt werden, um irgendwie Verbesserungen anzutreiben.
Das heißt also, meine Mitgliedschaftsakte, die liegt jetzt nicht mehr analog vor.
Genau, also das liegt schon sehr, sehr lang nicht mehr analog vor tatsächlich, aber es sind auch schon immer dann mal noch so Themen, man kann es auch heute noch machen, ne? Aber einen Mitgliedsantrag halt auf Papier ausfüllen, das geht auch heute noch, aber es geht halt auch digital und das ist natürlich viel schneller, weil dann müssen die Daten nicht erst digitalisiert werden, dann sind die nämlich schon digital und es ist weniger fehleranfällig, du kannst schneller damit weiterarbeiten, solche Themen spart dann schon auch nochmal Ressourcen ein. Unter dem Aspekt, glaube ich, ist Digitalisierung auch für die Vereine schon relevant.
Stichwort Ressourcen. Am Ende des Tages, ja, ihr seid ein Verein, aber ihr habt natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Am Ende muss auch Fußball Geld einbringen. Das, was es bekanntlichermaßen in der Regel an der richtigen Stelle in großen Mengen tut. Den Club möchte ich da jetzt nicht verurteilen, einordnen. Aber was mich interessiert ist, Nachhaltigkeitsziele und sportliche Ziele beziehungsweise wirtschaftliche Ziele, die lassen sich ja möglicherweise nicht immer in Einklang bringen. Oder anders gesagt, da gibt es sicherlich auch hin und wieder die ein oder anderen Konflikte. Wie geht ihr bei euch damit um und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Also definitiv gibt es an der einen oder anderen Stelle immer wieder diese klassischen Zielkonflikte. Wichtig ist dabei schon, wir sind ein Fußballverein. Das heißt, dieses Thema Fußball, das steht schon zentral auch im Fokus. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir würden jetzt nicht sagen, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber eins, was ich trotzdem gerne nutze, um das aufzuzeigen, ist, wir brauchen nun mal, um eine Bespielbarkeit der Plätze zu gewährleisten, im Winter eine Rasenheizung. Wir können nicht. Natürlich wäre es aus ökologischer Perspektive sinnvoller, das Ding nicht anzumachen. Aber dann können wir nicht unseren Spielbetrieb aufrechterhalten, dann dürfen wir nicht mehr mitmachen. Dann kann unsere Mannschaft im Zweifelsfall nicht trainieren. Und dann ist das ein Konflikt, wo man sagen muss, na gut, also da geht es jetzt wirklich um das Sportliche, da geht es um unser Kerngeschäft, da können wir auch keine Kompromisse insofern an dieser Stelle machen. Wir können aber den Kompromiss machen, den wir auch machen, dass wir sagen, die Rasenheizung wird eben zum Beispiel nicht zur Wachstumsförderung eingesetzt, sondern nur, um wirklich das Bare Minimum, sage ich mal, zu erhalten und die Bespielbarkeit des Platzes im Winter dann zu sichern. Die wird auch im Jugendbereich in der Regel nicht eingesetzt. Also ein Jugendspiel findet dann vielleicht auf dem Kunstrasenplatz statt, der praktisch händisch freigeräumt werden kann vom Schnee. Und da kann man dann schon einen Kompromiss finden, der ein gutes Mittelmaß abbildet, der aber nicht aus den Augen verliert, worum es dann doch auch, ja, was dann auch wieder unser Kern ist und was dann für uns auch wieder wichtig ist. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele ökologische Nachhaltigkeitsziele oder Perspektiven der ökologischen Nachhaltigkeit, die dann auch oft Geld sparen, ne? Zum Beispiel auch das mit der Rasenheizung. Je weniger wir die anschalten, desto günstiger kommt es für uns am Ende. Auch bei den Flutlichtanlagen, wenn wir jetzt nicht das die ganze Nacht laufen lassen, das Flutlicht, sondern zum Beispiel im Stadion kann man das abgestuft schalten. Das hat dann eine unterschiedliche Helligkeit, je nachdem, welche Betriebsstufe angeschaltet ist. Und dann kann man das während dem Spiel besonders hell machen und kann es danach aber gleich ein bisschen runterdrehen, um dann da auch wieder Energie einzusparen, und das spart dann auch am Ende Geld. Und häufig stehen diese ökologischen Ziele gar nicht so sehr im Gegensatz mit ökonomischen. Manchmal muss man ein bisschen länger drüber nachdenken und manchmal muss es auch einen Kompromiss geben, der nicht 100% das ökologische Thema in den Vordergrund stellt. Aber ich glaube, wir haben dann im Verein eigentlich ein ganz guten Umgang mit, indem wir einfach viel auch abteilungsübergreifend darüber sprechen.
Da schließt sich für mich auch ein bisschen der Kreis zu vorhin, wo wir über dieses Reporting und die Reporting-Pflicht gesprochen haben, nämlich dass man das nicht aus einem Selbstzweck heraus macht, sondern dass ihr die Informationen ja nutzen wollt, um daran zu wachsen, um euch weiterzuentwickeln. Jetzt ist es natürlich vielleicht bei dem bei dir genannten Beispiel etwas offensichtlicher, weniger Flutlicht entspricht weniger Strom, aber oft sind natürlich die Zusammenhänge nicht ganz so oder diese Kausalität nicht ganz so klar zu erkennen, und da sollen ja auch die Daten, die Informationen, die man im Rahmen eines Reportings erheben, muss ja eben helfen, hier in die Klarheit zu kommen. Victoria, zum Abschluss nochmal vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir hatten eingeleitet und gesagt, dass wir da in Bezug, dass der Fußball, dass ihr als Verein in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit da ja ein Stück weit am Beginn einer Reise steht. Wo führt die Reise hin? Wo seht ihr euch in der Zukunft? Welche Ziele gibt es vielleicht? Und ich führe gleich nochmal einen zweiten Teil an. Vielleicht, welche Rolle spielt denn der Profifußball generell im Zuge dieser gesellschaftlichen Transformation, in der wir uns gerade befinden?
Also, ja, wenn ich so ein bisschen wünsch dir was und so ein bisschen so das Optimum, wo wir uns hinentwickeln wollen, aufzeigen soll oder aufzeigen kann, dann ist es definitiv, dass eigentlich ist so die langfristige Entwicklung jetzt beim Club, aber auch in klassischen Unternehmen oder anderen Vereinen, sollte ja sein, dass so eine Stelle wie meine, nicht, dass ich keine Lust mehr auf meinen Job habe, ne, aber dass die obsolet wird, weil das Thema Nachhaltigkeit einfach so in allen Abteilungen mitgedacht wird, wie zum Beispiel gerade schon das Thema Finanzen, weil jede Abteilung muss sich darüber Gedanken machen, ja, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Geld kann ich ausgeben, wie viel Geld kann ich vielleicht auch erwirtschaften, und langfristig wollen wir natürlich dahin, dass das Thema ökologische Nachhaltigkeit, insbesondere ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Perspektiven, da auch so mit einbezogen werden müssen, dass es gar keine extra NachhaltigkeitsmanagerInnen mehr geben muss, die dann darauf hinweisen, sondern dass es einfach Teil des Geschäftsmodells ist, des Unternehmens ist, dass das immer mitgedacht wird. Weil, ja, wir sagen immer, die wirtschaftliche Perspektive ist so wichtig, aber wir wissen natürlich im Großen und Ganzen, ich glaube auch, dass das sehr, sehr viele Menschen mittlerweile wissen, wenn wir die eine Erde, die wir haben, zerstört haben, dann ist sie halt kaputt. Und da müssen wir, glaube ich, das mehr noch in unsere Arbeitsalltage bei jedem einzelnen Menschen integrieren, ohne dass es nur immer die Nachhaltigkeitsverantwortlichen gibt, die ja dann dieses Thema nochmal mit einbringen sollen hinterher. Genau, das wäre so, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung, wenn es einfach von Anfang an immer überall mitgedacht wird in allen Bereichen. Genau, und der Profifußball generell, das ist auch meine Motivation. Warum mache ich den Job? weil ich glaube, dass er eine zentrale Rolle spielen kann und auch eine zentrale Rolle spielen sollte, indem er eben den Menschen dieses Thema Nachhaltigkeit, das hatten wir ja, das ist nicht schön, niemand hat darauf Lust aktuell, das Wort ist total abgegriffen, dass er das Thema besser und anders vermitteln kann, die Menschen mitnehmen und sensibilisieren kann, sodass sie sehen, es bringt vielleicht auch für mich selber was. Und es ist nicht immer nur Verzicht und Zwang, sondern es ist vielleicht auch einfach mal eine andere Lösung, die ich gewählt habe, die dann für mich besser ist, für die Umwelt besser ist und am Ende vielleicht sogar die gleiche oder eine sehr ähnliche Bequemlichkeit hat.
Wundervoll, Victoria. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit. Fass einmal noch zusammen. Ich glaube, wir können im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit einiges von der sozialen Nachhaltigkeit lernen. Es ist definitiv ein wunderbares Zielbild, dass es mit der gleichen Selbstverständlichkeit verankert ist. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, dass die Digitalisierung ein entscheidender Faktor spielt, aber gar nicht immer so groß und wuchtig daherkommen muss, sondern ein Stück weit Schritt für Schritt geschehen kann. Und wichtig dabei ist, dass der Nutzer, das Nutzererlebnis irgendwo im Vordergrund steht, die Vereinfachheit, und dann kann man da deutlich mehr erreichen. Wir haben auch über das Thema der Datenerhebung, des Reportings gesprochen und fand ich ganz toll, möchte ich nochmal unterstreichen, wie du gesagt hast, ja, uns interessiert ja, was dabei rauskommt und das Reporting ist eigentlich nachrangig, finde ich ganz schön als Gedanke und auch vielen Dank für den Einblick in die ganz vielen kleinen Maßnahmen, die ihr ergreift oder die, sagen wir mal, in eurem Umfeld ergriffen werden, um das Thema Nachhaltigkeit Stück für Stück in Richtung dieses eben skizzierten Zielbildes zu bringen, dass es ja fast schon, in Anführungszeichen, unsichtbar in dahingehend, dass es selbstverständlich ist und dass es weniger emotional hochgekocht wird und dass immer so ein, ja, ich sag mal, so ein Wille zur Verbesserung, zur schrittweisen Weiterentwicklung erhalten bleibt. Victoria, ganz lieben Dank.
Sehr gerne.
Das war's mit unserer heutigen Folge des Twinside Podcasts. Bei mir zu Gast war die Nachhaltigkeitsmanagerin des 1. FC Nürnberg, Victoria Knorr-Held. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.